On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Formel 1 steht nach längerer Pause wieder vor der Tür. Im Tennis steht das nächste Masters an und überrascht doch mit spektakulären Matches. Und auch im Basketball unter anderem geht es heiß her. In der NBA und in der BBL geht es so langsam so richtig in die entscheidende Phase. Und das alles und noch viel mehr in der neuen Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Hallo David, schön, dass wir uns wieder hören.
Hi Benny. Ja, die Formel 1 geht endlich wieder los, hat auch lange genug gedauert.
Ja, absolut. Also ich glaube, 4 Wochen waren es jetzt, Abstinenz, wenn ich mich nicht irre, ne? Und das hat sich schon verdammt lang angefühlt. Das fühlt sich jetzt eigentlich fast schon wieder wie ein neuer Saisonstart an. Das hatten wir ja fast schon ähnlich im Wintersport mit dem Skispringen, weil ja da der erste Weltcup in Wismar diesmal ziemlich früh war. Ich denke, auch da gab es wieder einiges zu berichten, wenn auch das Rennen nicht sonderlich spektakulär war.
Genau, aber dafür gab es wirklich Neuigkeiten, die wir so vorher in der Form noch nicht gesehen haben, über die wir sprechen werden. Außerdem haben wir in der heutigen Folge einen kurzen Blick auf die NFL-Drafts, zur Schach-WM in das Team der nordische Kombinationsbundestrainer. Wir gucken darauf, was bei der Snooker-WM passiert ist. Da nehmen wir gerade am Montagmorgen auf, das heißt mitten im Finale sozusagen. Wir gucken, was im Darts los ist, was, wie gesagt, bei der Formel 1 passiert ist in Baku. Wir blicken auf den Radsport, wo heute am 1. Mai, das Ergebnis werdet ihr dann mit Sicherheit schon mitbekommen haben, Eschborn-Frankfurt losgeht und vor allem am Wochenende der Giro startet. Wir haben Tennis auf der Agenda, wir haben Handball-Länderspiele auf der Agenda, wir haben Basketball auf dem Programm und auch die Eishockey-WM steht vor der Tür und auch über den Fußball wird zu sprechen sein, denn da haben sich unsere beiden Mannschaften mit Ruhm gekleckert oder eben auch nicht und auch viele weitere Themen beschäftigen uns da und ich denke, wir steigen einfach direkt ein mit dem 100. Geburtstag des Wembley Stadiums, eine Adresse, die aus der Sportwelt nicht wegzudenken ist.
Ja, ganz genau. Und wir als Deutsche haben dann natürlich mit dem Jahr 1966 und dem historischen Wembley-Tor eine ganz besondere Verbindung zu diesem Stadion. Das könnte man ja natürlich vielleicht hier auch noch erwähnen. Das beschäftigt ja bis heute viele Gemüter. Und dementsprechend ist man da auch selbst noch so ein bisschen mehr verstrickt, obwohl es ja ein englisches Stadion ist.
Genau, also nochmal zur Klarstellung, die beiden letzten Tore hätten beide nicht gezählt und was auch noch dazu kommt, ist ja das deutsche Champions League Finale 2013, was wir beide im Gegensatz zu 1966 ja auch miterlebt haben. Das war natürlich auch sehr, sehr prägend, also da auf jeden Fall, Glückwunsch trotzdem, auch wenn es ein Bauwerk ist. Wir haben einen neuen Schachweltmeister und zwar mit Ding Lian, einen ersten Chinesen, der diesen Titel holt und jetzt kommt die Challenge der Woche und zwar den Namen des Gegners auszusprechen. Er gewann gegen den Russen Ian Nepomniachtchi. Um Gottes Willen, das war sicherlich nicht richtig, aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Auch das eine neue Änderung im Sport, im Schachsport, der ja in den letzten Monaten ordentlich Fahrt aufgenommen hat, Benny.
Genau, gerade über Online geht es da ordentlich zur Sache. Es findet sich eine immer größere Bubble, auch natürlich aufgrund dieser einen Netflix-Serie The Queen's Gambit, das ja so richtig Wellen geschlagen hat, jetzt auch gegen Ende der Corona-Zeit und viele zum Schachspielen gebracht hat. Sei es, dass sie ihr Schachbrett wieder rausgekramt haben vom Dachboden oder dass sie eben jetzt über zahlreiche Apps gegen Online-Spieler spielen. Und das belebt natürlich jetzt auch diese Übertragung wieder der Schach-WM, die wahrscheinlich noch nie so groß und so sehr beachtet wird wie gerade.
Ja, genau. Hatte ich auch letzte Woche im Seminar, hat links einer Schach gespielt auf seinem Laptop, rechts noch einer. Also schon spektakulär. Ich weiß nicht, ob das an dem Hype liegt, aber schon bemerkenswert. Dann haben wir ja noch eine schöne Nachricht von Gesa Felicitas Krause, die deutsche Mittel- und Langstrecklerin, ist Mutter geworden. Herzlichen Glückwunsch dahin. Und in der Leichtathletik haben wir jetzt nicht die großen News heute, deswegen können wir da zum einen natürlich den Glückwunsch loswerden und auf der anderen Seite noch den Hinweis, dass am Wochenende auch die Diamond League bei Sky wieder startet, Benny.
Ja, also Leichtathletik geht jetzt wieder so richtig los. Wir sagen es Woche für Woche. Und im Sommer warten dann natürlich auch noch etliche andere Highlights auf uns und das, die Diamond League natürlich immer ein besonders interessanter Gradmesser, wie sieht's für die Top-Athleten und Athletinnen aus, kurz vor den ganz großen Highlights im Sommer und dementsprechend auch da natürlich, wer da Interesse dran hat, ist Sky auf jeden Fall die richtige Adresse.
Genau, da ist die WM in Budapest dieses Jahr das Ziel, was da alle vor Augen haben. Dann haben wir noch zwei weitere Neuigkeiten. Zum einen, dass Erik Frenzel jetzt ins Bundestrainer-Team für die nordische Kombination gerückt ist. Wird jetzt unter anderem mit Kai Bracht und Heinz Kutin zusammenarbeiten. Für mich kam das ehrlicherweise nicht überraschend, aber ich bin gespannt, wie oft er dann wirklich vor Ort sein wird. Denn er hat ja gesagt, ja klar, gerade jetzt auch nach der Karriere will ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Ob er das wirklich so schafft, wie man sich das vielleicht aus neutraler Perspektive außenstehend vorstellt, weiß ich nicht. Mal gucken, bin ich gespannt.
Ja, vor allem, da war ja jetzt wirklich gar keine Pause dazwischen, zwischen seinem Karriereende und, also er will dem Sport direkt erhalten bleiben. Das ist, glaube ich, erstmal für den allgemeinen Zuschauer eine tolle Geschichte. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Du sagtest ja auch schon vor der Aufnahme, natürlich ist es wenig überraschend, dass es passiert. Aber es ist jetzt eben doch sehr früh auch bekannt gegeben worden und dementsprechend da auf jeden Fall toll, dass er erhalten bleibt.
Genau, und dann hatten wir die NFL-Drafts noch am vergangenen Wochenende, RTL, und damit die neue Rechteperiode ist losgegangen, hatten wir auch in unseren Reels kommentiert und dementsprechend auch thematisiert bei TikTok, Instagram, YouTube, wo die dementsprechend zu finden sind. Schaut da gerne mal rein, da gibt es auch diese Woche wieder Input und wir haben zwar nicht zwei gedraftete deutsche Spieler, aber ganz viele deutsche Fangruppierungen, die ja die Draft-Picks sozusagen vorstellen konnten und wir haben dazu noch zwei deutsche Spieler, die jetzt auch bei NFL-Teams untergekommen sind, auch wenn sie nicht gedraftet worden sind, mit Metz und Zierer. Ja, erweitert sich die Riege der deutschen Spieler in der NFL weiter und der Hype wird weiter geritten. Wir haben zwei Deutschland-Spiele in der kommenden Saison, also da kann man sich auf was gefasst machen, glaube ich.
Ja, definitiv. Und der Draft, das ist natürlich auch immer ein Riesenfest. Eigentlich läutet das ja dann immer schon, natürlich, obwohl es noch ein bisschen hin ist, den Start der Saison oder zumindest der Vorbereitung der Saison ein. Und das hat man natürlich auch gesehen, dass da jegliche Fangruppierungen von allen möglichen Franchises aus der NFL zusammen gefeiert haben und teilweise noch Konzerte miteinander genossen haben und beobachtet haben, eben welche großen Talente unter Umständen zu ihrem Team wechseln. Das ist auch da sehr interessant, dass da auf dem, es ist ja vielleicht auch so ein Teil des Transfermarkts in gewisser Weise, dass das alles deutlich mehr zelebriert wird als auch im Fußball.
Ja, vielleicht, weil es auch wirklich Grund zu feiern gibt und nicht über Financial Fairplay wie im Fußball diskutiert werden muss. Vielleicht hat man einfach viel mehr Grund zur Freude. Naja, da blicken wir sicherlich auch dann gerade im Herbst drauf, wenn es da wieder losgeht und kommen jetzt zur Snooker-WM, bevor wir uns gleich noch mit dem Darts beschäftigen. Benni, es gibt eine ziemliche Überraschung oder eigentlich mehrere bei der Snooker-WM, hat natürlich wieder fast niemand mitbekommen, aber immerhin gibt es da so einzelne Fahnen, die hochgehalten werden und die sagen, hier bei der Snooker-WM gibt es wirklich beachtenswerte Schlagzeilen und genau die müssen natürlich auch bei uns ihren Platz finden.
Ja, ganz genau. Und die Geschichte ist natürlich, dass wir einen Belgier im großen Finale haben jetzt im Crucible mit Luca Brissell. Du hast ja schon erwähnt, dass er sehr gut in das Turnier gestartet ist und als erster Kontinentaleuropäer überhaupt ein Spiel gewinnen konnte im Crucible. Jetzt, dass er bis ins Finale gerückt ist, das hätte niemand gedacht. Auf dem Weg natürlich auch noch zwei Altmeister geschlagen. Im Viertelfinale noch Ronnie O'Sullivan mit 13-10 zermürbt und eine Runde davor Mark Williams mit 13-11. Also das waren auch richtige Marathon-Matches, die er da bestreiten musste ins Finale. Im Halbfinale wartete dann der Chinese Si Yahui. Und im Finale ist jetzt eben der Gegner Mark Selby. Momentan führt Brissell sogar mit 9-8. Und ja, da geht's jetzt also wirklich in die spannende Phase heute. Und Mark Selby hat da tatsächlich sogar bereits im Finale die erste 147, also das erste Maximum Break, das perfekte Spiel geschafft. Nie zuvor wurde das im Finale im Crucible geschafft und auch das der nächste Meilenstein, obwohl wir ja schon ein Maximum Break gesehen haben, auch im Turnierverlauf von Kyron Wilson in seinem Erstrundenmatch. Also doch eine sehr spektakuläre Snooker-WM, gerade für die Verhältnisse der letzten Jahre. Mal sehen, was da im Finale noch geht. Ich meine, 9-8, da ist natürlich für reichlich Spannung gesorgt und auf der Zielgeraden kann dann vielleicht auch mal der allgemeine Zuschauer reinschauen.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr es noch rechtzeitig hört, dann schaltet Eurosport ein und lauscht Rolf Kalb. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und wenn nicht, beschäftigt euch gerne mit den Highlights. Da ist ja wirklich einiges passiert in den letzten Tagen. Sullivan ausgeschieden und so weiter und so fort. Wir kommen zum Darts und da vielleicht ein ganz kurzer Blick auf die Premier League, bevor Benni uns bei der Dutch Championship stand hier, glaube ich, auf dem Programm, auf dem laufenden Stand der Dinge halten kann. Den Premier League Spieltag in Leeds konnte Michael Smith gewinnen gegen Gervin Price im Finale, weiterhin im Halbfinale noch Peter Wright und Nathan Espinel. Das bedeutet, dass Nathan Espinel jetzt auf Platz 4 in der Premier League Tabelle steht, an Johnny Clayton vorbeigeht, der gegen Gervin Price verliert 6-2, Chris Dobie und Michael van Gerwen ebenso wie Dimitri Vandenberg recht früh ausgeschieden. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Tabellenstand. Price auf der 1 mit 4 Siegen und 33 Punkten, dahinter van Gerwen 29. Dann kommt eine Lücke und das bleibt weiter spannend. Smith 23, Espinel 22, Johnny Clayton 19. Da wird es noch spannend mit Espinel. Da hat nämlich Johnny Clayton auch einen Abend mehr gewonnen. Also da kann sich noch ein bisschen was tun. Vandenberg mit 11 Punkten, Doby mit 10 und White mit 9 schon recht abgeschlagen. Und es geht weiter am kommenden Donnerstag in Manchester.
Ja, ganz genau. Also was sich natürlich schon abgezeichnet hat, also erstens sind ja, glaube ich, nur noch 3 Nächte oder 4, ich glaube 3. Und genau, Peter Wright, Doby und Vandenberg, die sind schon so abgeschlagen, da muss einer von den dreien, wenn er es wirklich schaffen will, jetzt wirklich mindestens 2 Siege noch holen. Also 2 Tagessiege tatsächlich, um hier noch mitreden zu können. Bei Peter Wright ist es rechnerisch noch möglich, aber ich glaube, den kann man hier leider abschreiben. Musste im Halbfinale auch wieder eine krachende Niederlage einstecken. Mit 2-6 gegen Michael Smith, wo auch wieder nur ein 80er Average in der Statistik stand. Und das nach diesem Zweitrunden aus in Graz zuvor gegen Menzo Suljovic, wo er nur 76 Punkte im Average spielte. Also da ist gerade doch ein gefährlicher Trend zu erkennen bei Peter Wright, auch wenn das dann bei den Dutch Championship dann ein bisschen besser wurde, um jetzt direkt nach Leeuwarden in die Niederlande weiterzuleiten. Denn da kam er immerhin bis ins Viertelfinale, verlor gegen den späteren Sieger Dave Chisnell, der damit seinen zweiten European Tour Titel in diesem Jahr schon einfährt und damit natürlich auch doch eine der Überraschungen in diesem Jahr bisher ist. Im Finale schlägt Chizzy 8-5 Luke Humphreys, der auch mal wieder in einem Finale stand. Auch kein leichtes Jahr bisher von ihm. Ansonsten van Gerwen verlor im Decider gegen Chisnell im Halbfinale 6-7. Damon Hatter verlor dagegen Luke Humphreys. Und aus deutscher Sicht schaffte es Martin Schindler immerhin in den Finaltag. Da war im Achtelfinale ein Schluss gegen Michael van Gerwen 2-6. MVG nahm auch in Runde 2 übrigens einen weiteren Deutschen raus mit Gabriel Clemens. Das sind so die Geschichten, die doch einige beschäftigt haben jetzt hier an diesem Wochenende. Und die European Tour geht damit natürlich jetzt schon in den Mittelteil. Da geht es auf jeden Fall in den kommenden Wochen schon wieder spannend weiter.
Mit der Premier League hattest du natürlich total recht. Wir haben noch 3 Wochenenden und dann ist schon Ende Mai, am 25. Mai, am Donnerstag, dann das Halbfinale oder die beiden Halbfinals und das Finale in der O2 in London. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar der Formel 1 nach Baku. Und da gab es eine Premiere, und zwar ein neues Wochenendformat. Das Sprintwochenende an sich kennen wir ja schon. Das wird es in dieser Saison 6-mal geben. Was allerdings neu ist, ist, dass für das Sprintrennen ein separates Sprint-Qualifying eingeführt worden ist. Letztes Jahr haben wir immer gesagt, das Sprintrennen, don't call it a race, es ist nur ein Sprint-Qualifying, weil es eben die Startaufstellung für das Sonntagsrennen festlegt. Genau das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Mal gucken, ob dieses Format da bleibt. Es war mitunter recht spannend, am Sonntag dann allerdings nicht mehr. Es gab also am Samstag ein Sprint-Shootout, sozusagen ein verkürztes Qualifying-Format für den Samstag-Sprint, und die Startaufstellung für Sonntag wurde dann schon am Freitag festgelegt. Hat zur Folge, dass die Rookies gerade auf neuen Strecken nur ein Training zur Verfügung haben, aber generell vielleicht erstmal deine Eindrücke vom Wochenende, was dich geprägt hat, und dann kann ich vielleicht nochmal so einen kleinen Rant loslassen, weil mich hat mal wieder vieles genervt.
Ja, genau, also wir hatten da ja noch die Geschichte mit Ocon, da wirst du gleich wahrscheinlich auch noch ein paar Worte zu sagen, aber ja, grundsätzlich ist ein Sprintwochenende natürlich auch für die Fahrer erstmal sehr herausfordernd, weil es natürlich mehr Wettbewerbe gibt, die dann tatsächlich auch in die Rankings eingehen oder generell eine Relevanz haben, mehr als ein Training zum Beispiel. Und am Ende war ich erstens überrascht, dass Sergio Perez über die Distanz tatsächlich Verstappen auch den Rang ablaufen kann in diesem Rennen und von vorne weg das Rennen bestreiten kann und sogar den Vorsprung ausbauen konnte. Das ist, glaube ich, erstmal eine spannende Geschichte, gerade weil wir das in den letzten Wochen natürlich in dem Ausmaß nicht gesehen haben. Charles Leclerc meldet sich so ein bisschen für Ferrari wieder zurück, das ist auch ganz wichtig. Er holte sich auch die Pole für den Sprint schaffte es dann auch aufs Podium im offiziellen Rennen. Da reichte es dann am Ende für Platz 3, was, glaube ich, auch für Ferrari wichtig ist, dass da mal wieder ein Podestplatz steht. Carlos Sainz dann am Ende auf 5. Was gibt's vielleicht noch zu berichten? Gute Frage. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen abrappen. Ich finde, Fernando Alonso natürlich wieder mit einem Spitzenrennen, am Ende 4. Zwar kein Podium, aber am Ende auf einem starken 4. Platz. Das waren so wahrscheinlich das Spannendste.
Ja, auf jeden Fall sensationelle Serie, die er da jetzt ausgebaut hat. Blicken wir gleich nochmal drauf, wenn wir auf den WM-Stand schauen. Ansonsten hast du schon angesprochen, Leclerc mit der Sprint-Shootout-Pole. Das erste Mal überhaupt, dass das ausgetragen wurde in dem Format. Wir hatten Im Sprintrennen Hülkenberg zum Beispiel, der nur auf Platz 15 ins Ziel gekommen ist, da hat Lance Stroll übrigens für Aston Martin noch einen Punkt geholt und da ist Rant Nummer 1, wenn während des Sprintrennens hat die Formel 1 eingeblendet, dass die ersten 10 Fahrer Punkte bekommen und der erste Fahrer 10 Punkte bekommt, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil nur die ersten 8 jeweils 1-8 Punkte bekommen. Da es ging schon los, immerhin haben die Boxenstoppuhren wieder funktioniert, das war auch schon mal anders, aber das werden wir sicherlich auch bei Screentime Sport nochmal ausbreiten, weil das ist wirklich Wahnsinn. Also du gibst ja Milliarden im Zweifel für diesen Zirkus aus und dann kriegst du es nicht mal hin, auch im Qualifying die richtigen Referenzzeiten einzublenden. Also wenn Leute in Sektor 3 sind, wird da immer noch die Sektor 2 Zeit eingeblendet teilweise. Also ich verstehe einfach nicht, wie man das nicht auf die Kette kriegt. Hülkenberg im Rennen dann auch nicht wirklich gut abgeschlossen. Platz 17 am Ende ausgeschieden, Joe und De Vries. Bei De Vries hat man sich am Anfang ja schon gefragt, gut, wir wissen ja, dass irgendwann ein Safety Car kommen wird. Die Frage ist, wann fährt Nick De Vries in die Wand? Das ist dann in Runde 9 der Fall gewesen. Ja gut, passiert. Und dann hatten wir natürlich, Alonso schon angesprochen, dahinter Sainz, Hamilton, Stroll, Russell, Norris und Tsunoda mit Punkten. Es wurde auch ganz oft betont, McLaren hat einen neuen Unterboden und offensichtlich hat dieser auch geholfen, denn McLaren holt hier Platz 9 und Platz 11. Das sah auch schon viel schlimmer aus in dieser Saison. Wir kommen zur WM-Wertung. Da ist Verstappen mit 93 Punkten jetzt 6 Punkte vor Sergio Perez, der also ordentlich was an Boden gut macht. Alonso weiter WM-Dritter. Jetzt hat er an allen 4 Wochenenden jeweils 15 Punkte geholt, obwohl er jetzt in Aserbaidschan natürlich nicht Dritter geworden ist. Dahinter Hamilton, Sainz, Leclerc, Russell, Stroll, Norris und Hülkenberg mit seinen 6 Punkten aus Australien noch auf Platz 10 in der WM. Und in der Konstrukteurs-WM ist Red Bull natürlich meilenweit vor Platz 2 mit fast 100 Punkten Vorsprung. Allerdings ist da Aston Martin noch vor Mercedes. Ferrari kratzt da, haben mehr Punkte geholt als Mercedes und Aston Martin. Also das wird richtig spannend und es geht ja auch am Wochenende schon weiter. Du hast es angesprochen, 4 Wochen Pause. Das heißt, es kann jetzt direkt losgehen. Nächste Woche in Miami. Ja, mal gucken, was da rund ums Hard Rock Stadium so alles passiert.
Ja, ganz genau. Da können wir uns, glaube ich, wieder auf vor allem einige Rundumberichte, was drumherum passiert, so einstellen. Da weiß ich noch, dass es da letzte Saison auf jeden Fall einen großen Rant gab, weil da doch teilweise statt Manövern da doch lieber ins Publikum gezoomt wurde, um auf irgendeinen Promi zu zeigen.
Ja.
Was natürlich dann in den USA noch ein bisschen extremer ist. Mal sehen, wie die Übertragung diesmal so wird. Aber wir werden es besprechen.
Ja, mal gucken. Was noch gefehlt hat, ist ja der Vorfall mit Esteban Ocon. Also ich habe mich vor dem Rennen gefragt. Es ist ja so, dass bei der Warm-up-Phase du sozusagen die Autos, wenn sie mehrere Runden fahren wollen, durch die Boxengasse fahren müssen, weil die ganze Grid-Phase in der Startaufstellung natürlich die ganze Start- und Zielgerade blockiert. Ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn aus irgendwelchen Gründen auch immer Bewusstlosigkeit oder wie auch immer da mein Auto reinfährt, dann haben wir da ja ordentliches Problem, sage ich mal. Natürlich ist nichts passiert, alles gut, das ist auch im Motorsport üblich, deswegen ist das vollkommen in Ordnung so. Was man dann allerdings nicht versteht, ist, wenn klar ist, dass in den letzten beiden Runden noch Leute an die Box kommen, warum sich dann die Fotografen schon da hinstellen können und der Parc Fermé mit so einem Flatterband die Fastlane in der Boxengasse abgesperrt wird und dann Esteban Ocon fast Leute überfährt. Natürlich ist das auch üblich, die Fotografen kämpfen um die besten Plätze, wenn die Leute in Parc Fermé rollen, aber also irgendwie könnte man das ja auch einfach in der letzten Runde machen. Natürlich ist dann nicht mehr viel Zeit, aber das ist ja im Endeffekt einfach lebensgefährlich. Raus aus der Fastlane mit allen Leuten, immer während des Rennens.
Ja, also es ist wieder eine Geschichte, wo wahrscheinlich erst was passieren muss, damit sich daran was ändert. Das ist so eine typische Sportgeschichte, ne? Und ja, das geht eigentlich wirklich nicht. Also eigentlich müsstest du auch für die Fotografen da entscheiden, okay, warten wir lieber nochmal ein bisschen ab und geht dann in Ruhe hin oder dann könnt ihr immer noch loslaufen und versuchen, die besten Bilder zu schießen. Und da kann man ja jetzt auch nicht die riesige Schuld Ocon geben. Klar,
nee, überhaupt nicht, null.
Also, richtig, genau. Also klar, okay, super, die hatten ein Flatterband und vielleicht hätte man es besser sehen können, wenn man darauf geachtet hat. Aber woher sollte er das wissen? Ne?
Ja, also im Endeffekt ist es ja so, als wenn du so als Laubbläser noch im Skisprunganlauf stehst, wenn oben der Typ schon den Balken verlassen hat. Also das kann ja nicht sein.
Ja, genau. Ich weiß nicht.
Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es besser wird. Es ist ja nichts passiert, von daher hoffen wir auf Besserung und melden uns im nächsten Take wieder mit Radsport, Tennis, Handball, Basketball und Eishockey. Bis gleich. @onthepitch_pod.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Da sind wir wieder zurück mit dem nächsten Take und widmen uns jetzt zunächst einmal dem Radsport. Benni, sagt dir der Name Antonio Tiberi was?
Gerade nicht, nein.
Nee, mir hat er bis vorletzte Woche auch nichts gesagt. Der ehemalige Fahrer von Trek Segafredo, muss man ja sagen, im Radsportteam wurde entlassen, weil er, haltet euch fest, die Katze des Tourismusministers von San Marino erschossen hat. Der Italiener ist in San Marino wohnhaft, wollte sein Luftgewehr letztes Jahr ausprobieren, hat dabei aus Versehen, er wollte die Katze nicht töten, die Katze des Tourismusministers getötet, wurde daraufhin jetzt von Trek Segafredo aus der Mannschaft geschmissen. Benni hat mir vor der Folge gesagt, das ist doch Stoff für eine Netflix-Serie. Hast du eigentlich recht?
Ja, also das.
Hast du nicht gesagt, es gibt eine Netflix-Serie für Radsport, das könnt ihr nur noch reinpacken.
Ja, genau. Also genau sowas muss doch in diese boulevardesken Sportsendungen und Serien, die jetzt auf Netflix regelmäßig kommen, sei es jetzt für die Formel 1 oder Tennis oder sonst was. Danach wird doch gesucht und das ist doch die perfekte Chance dafür eigentlich. Also eine Geschichte, die man so hätte nicht besser ausformulieren und schreiben können, hat mich auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht.
Mein Gott. Die arme Katze. Naja, die Romandie-Rundfahrt, um die Brücke in die Sportliche zu schlagen, fand unter der Woche statt. Da konnte Adam Yates, der Teamkollege von Tadej Pogacar, er bessert sich, also braucht noch ein paar Wochen, versucht bis zur Tour wieder fit zu werden. Adam Yates konnte also die Romandie-Rundfahrt gewinnen. Nikias Arndt aus deutscher Sicht gerade bei der letzten Etappe ganz gut unterwegs. Heute, am 1. Mai natürlich traditionell Eschborn-Frankfurt, volle Pulle HR-Fernsehen mit Florian Nast. Also wer mag, kann er sich das im Relive nochmal angucken. Am Wochenende beginnt die erste Grand Tour. Der Giro d'Italia steht auf dem Programm. Also auch da geht es jetzt wirklich endlich in die Vollen. Und Benni, wir können uns schon mal den 25.8. im Kalender anmarkern. Denn nach dem Etappenfinale in Marburg hier bei mir vor der Haustür gibt es die zweite Etappe der Deutschlandtour in diesem Jahr von Kassel nach Winterberg.
Ja, das ist, besser geht's doch nicht. Also mehr um die Ecke geht ja wirklich nicht. Das kann man sich natürlich dann doch mal angucken. Ich denke mal, du wirst in Marburg auch mal an der Strecke stehen, oder? Also das wirst du doch bestimmt mitnehmen.
Die fahren hier nicht durch, aber letztes Jahr war ich ja in Spa bei der Formel 1, deswegen hat das nicht funktioniert. Mal gucken, ob es dieses Jahr hinhaut. Okay. Aber auf jeden Fall schön, dass wir da in Hessen auch unseren Platz im Rennkalender finden. Absolut. Ja, dann hatte ich ebenso viel Spaß, wenn ich an der Strecke gestanden hätte, wie als ich am Wochenende Tennis geschaut habe. Denn in Madrid ist ja das ATP 1000 Turnier unterwegs und da habe ich Samstagabend, müsste es gewesen sein, Tsitsipas gegen Thiem geholt. Thiem mit einer der besten Leistungen seit seinem Comeback. Also ich hoffe wirklich, dass er wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Dass er das potenziell auf jeden Fall drin hat, ist klar geworden und das war wirklich spektakulär von Tsitsipas. Aber was sonst so in Madrid passiert ist, auch aus erfolgreicher deutscher Sicht, nicht nur bei den Herren, kannst du uns berichten.
Ja, ganz genau. Also erstens nochmal zu Dominic Thiem. Natürlich, der müht sich, hat ja jetzt auch schon, kämpft ja jetzt auch schon wirklich monatelang darum, irgendwie wieder in Form zu kommen und zurück auf das, oder fast schon ein Jahr eigentlich, zurück auf das Niveau zu kommen, was er eben hatte, als er unter anderem auch mal in einem Grand Slam-Finale stand. Und ja, darum wird es gehen und genau so, da helfen natürlich diese Marathon-Matches, diese Dreisatz-Matches, jetzt auch zum Beispiel gegen Tsitsipas. Da hat er gezeigt, wo es wieder hingehen kann. Und du sagtest es schon, aus deutscher Sicht war das durchaus erfolgreich, denn allein bei den Männern hatten wir haben wir jetzt vier Deutsche in Runde 3, also unter den letzten 32 des Turniers des ATP Masters in Madrid. Und Zverev steht tatsächlich sogar schon im Achtelfinale. 6-1, 6-0 konnte er den Franzosen Grenier besiegen und marschiert damit ja wirklich förmlich in dieses Achtelfinale, wo es jetzt gegen Carlos Alcaraz geht. Ich meine, das müsste morgen anstehen, also das müsste ein richtiges Hammermatch werden. Und ja, auch ansonsten, es gab ein deutsch-deutsches Duell in Runde 3, Altmaier-Hanfmann. Da konnte Altmaier tatsächlich das Achtelfinale mit 7-6, 6-3 für sich entscheiden. Und auch Jan-Lennard Struff, der spielt heute Mittag dann gegen den Serben Lajovic, wo ja Lajovic der leichte Favorit ist. Aber in der Form, in der Struff steht, kann er auch natürlich dieses Spiel für sich entscheiden und dann unter Umständen wieder in einem Achtelfinale stehen, eines Masters. Tolle Geschichte. Ansonsten auch Jule Niemeyer konnte immerhin mal wieder für den einen oder anderen Sieg sorgen. Auch wenn es nicht fürs Achtelfinale reicht, fand sie sich am Ende in Runde 3 wieder. Konnte auf dem Weg übrigens Petra Kvitova besiegen, die momentan im WTA-Ranking auf Rang 10 steht. Also auch da mal ein wichtiger Sieg gegen eine Top-Spielerin, die in letzter Zeit eigentlich immer wieder nicht positiv für Niemeyer ausgegangen ist. Auch Siegemund in Runde 3, aber im Achtelfinale hat man jetzt leider niemanden dabei. Aber durchaus, ich denke, gute Tendenzen dabei, gerade für ein Masters-Turnier. Und ich freue mich jetzt schon auf das Spiel zwischen Zverev und Alcaraz und ich sehe David gerade grinsen.
Ja, weil ich mir gerade bildlich vorgestellt habe, so ein 80er-Jahre-Tennisspieler mit Fukuhila-Frisur und dem Namen Peter Willova.
Petra Willova, Kvitova.
Kvitova natürlich, Willova war die Slalomfahrerin, aber weil du kurz Peter gesagt hast, ich habe kurz Gehirnkino gehabt. Aber das Zverev-Spiel wird auf jeden Fall spektakulär und da versuche ich auch reinzuschauen. Sorry. Aber so richtig schön mit Locken und so, das ist schon der Peter, das hätte was hergemacht. Naja gut, willkommen zum Handball. Da gab es Länderspiele, eine Niederlage und einen Sieg aus deutscher Sicht. Gegen Schweden verlor man 23-32 und gegen Spanien war man erfolgreich, auch wenn das knapp gewesen ist, 32-31. Kannst du vielleicht gleich noch, wenn du magst, mehr zu sagen? Auf jeden Fall bleibt mir noch auf jeden Fall als allererstes übrig, dass wir Paul Drucks gute Besserung wünschen. Er hat sich nämlich im Spiel gegen Schweden einen Achillessehnenriss zugezogen. Das ist wirklich überhaupt keine appetitliche Geschichte. Wir hoffen natürlich, dass diese Verletzung gerade im Handball ja besonders bitter, weil da ja sehr, sehr viel Beanspruchung auf die Beine herrscht, schnell wieder ausheilt und er zurückkehren kann, weil das ist wirklich was, was jetzt auch für die ganze Karriere richtig reinhauen kann. Das ist wirklich bitter.
Ja, absolut, ganz genau. Das kann natürlich wirklich ganz schmerzhaft enden. Und ja, dennoch war, glaube ich, dieses Spiel generell gegen Spanien doch ein ganz wichtiges. Man konnte jetzt ganz knapp gegen einen direkten Konkurrenten eigentlich im Spitzenhandball gewinnen und hat nicht den Kürzeren gezogen. Und ich glaube, man muss den Namen nicht nochmal erwähnen, schon beim letzten Turnier jetzt wirklich, beim letzten internationalen Turnier wieder Topleistung abgeliefert, Juri Knorr.
Und du hast es doch getan.
Natürlich, mit 10 Buden.
Ja, unfassbar stark.
Also, der Mann ist wirklich von einer anderen Welt. Ich bin gespannt, wie lange der bei seinem Club in der HBL bleibt oder bis er dann nicht doch nochmal zu einem Top-Club wechselt, weil der ist wirklich von einer anderen Welt. Wie gesagt, 10 Tore. Am Ende war es aber auch eine Top-Parade von Andy Wolf, der dann am Ende kurz vor Schluss den Sieg noch sicherte. Also auch da wichtiger Sieg und auch wenn der, wie heißt es, EHF-Pokal oder so jetzt von geringer Bedeutung ist.
Ja, genau. Also im Endeffekt sind das einfach ganz wichtige Testspiele im Hinblick auf die Großereignisse und man hat auch ein bisschen Jugend ausprobiert. Also man hat ja auch wirklich richtig große Turniere im eigenen Land. Also wir haben JWM dieses Jahr noch, nächstes Jahr ist die Männer-EM nicht nur im Fußball, sondern auch im Handball, vergesst mir das nicht, auch in Deutschland. Die Männer-WM 2027 auch in Deutschland und da haben wir gerade mit den U19-Nationalmannschaftstiteln in den letzten Jahren, also vor 2 Jahren, auch wirklich gute Jugendspieler, die da aufmischen können in der Nationalmannschaft, unter anderem ja unseren Athleten der Woche von vorletzter Woche mit David Späth, unter anderem auch im Tor mit ganz guter Perspektive für die nächsten Jahre. Also das wird richtig spannend. Und international, hast du es ja auch schon angesprochen, ich meine, das Turnier ist jetzt relativ egal, aber auch international sind die Vereine ja nach wie vor in der Champions League vertreten, mit Magdeburg und Kiel noch, 2 Mannschaften, die im Viertelfinale stehen. In der European League ist ja noch ein deutsches Finale möglich mit Füchse gegen Göppingen. Also es geht voran und wir können uns auf spaßige deutsche Handballjahre freuen, hoffe ich.
Ja, absolut. Also da warten einige Highlights auf uns und gerade wenn dann natürlich die Events in Deutschland sind, vielleicht ergibt sich dann auch mal die Möglichkeit, da live vor Ort zu sein, weil bis auf bei der MT war ich tatsächlich auch noch nicht im Profi-Handball vor Ort.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Und dann blicken wir zu einem weiteren Profizirkus, wo ein bisschen mehr Geld im Spiel ist, möchte man sagen. Die NBA-Playoffs sind am Laufen, die Viertelfinals sind gerade gestartet, die Conference-Halbfinals sozusagen. Und es sieht weiter ganz gut aus und spektakuläre Ergebnisse gab es auch. Da hat Benny mir vor der Folge schon gesagt, was da passiert ist. Jetzt macht das für euch noch.
Also die Titelverteidiger sind ja wieder die Golden State Warriors und da läuft es sehr, sehr gut. Da konnte man jetzt tatsächlich das Halbfinale der Conference für sich entscheiden im 7. Spiel. 120-100 besiegt man die Sacramento Kings und naja, natürlich der Mann, der für die Rekorde zuständig ist, Steph Curry, konnte wieder ordentlich für Furore sorgen. Er hat die 50-Punkte-Marke in einem Spiel in einem 7. Spiel in den NBA-Playoffs gepackt. Das gab es noch nie vorher. Das muss man sich mal überlegen. 50 Punkte in einem Spiel. Das machen teilweise Teams in der BBL nicht in einem gesamten Spiel zusammen, um es überspitzt zu formulieren. Und der rappt das einfach mal in einem Spiel ab. Also tolles Ergebnis. Das war auf jeden Fall das Highlight an diesem Wochenende in der NBA. Ansonsten in der Western Conference, das andere Halbfinale, da setzten sich die Denver Nuggets gegen die Suns durch, 125 zu 107 und das daher, aber David, das war natürlich ja nicht längst alles im Basketball, denn erstens geht's in der BBL jetzt langsam auf die Playoffs zu und es geht ja natürlich jetzt auch auf das Highlight im Sommer zu, denn da steht ja die Basketball-WM an und da steht jetzt die Gruppe fest. Womit wollen wir anfangen?
Ja, erstmal mit den, natürlich wieder mal den Austragungsländern dieser WM, weil man das nicht oft genug sagen kann. Philippinen, Indonesien und Japan und genau das wird auch ein Gruppengegner sein. Man trifft auf Japan, Australien und Finnland. Die Vorrundenspiele werden in Japan ausgetragen. Man muss Gruppenzweiter werden, um die nächste Runde zu erreichen. Also das Ganze vom 25.8. bis zum 10.9. Und ja, mal gucken, wer da als deutscher Meister hinfährt, weil das ist ja auch noch nicht klar.
Ja, ganz genau. Also erstens können wir uns da natürlich bei der WM auch wieder auf spektakuläre Zeiten einstellen.
Das ja, auch scheiße, sensationell. Stimmt. Ja, oh Gott.
Und genau, da, um die Teams natürlich noch zu nennen, auf die Deutschland trifft. Einerseits Japan, Australien und Finnland. Achso, hast du schon gesagt, sorry.
Ja, alles gut.
Genau, aber auch da natürlich Deutschland mit einer guten Ausgangslage. Ich meine, man ist überraschenderweise bei der Europameisterschaft doch weitergekommen, als viele Kritiker zuvor befürchtet hatten. Und da können wir uns, glaube ich, wieder auf ein Fest freuen. Du wolltest noch was sagen?
Ja, genau. Also ich glaube, um so ein bisschen die Brücke zur BBL zu schlagen, ich meine, da ist ja noch nichts in Stein gemeißelt, aber ich dachte, du springst sofort drauf an, deswegen muss es auf jeden Fall auch hier Erwähnung finden. Ich meine, Bonn gewinnt gegen Braunschweig, Alba gewinnt gegen Ulm und die Bayern verlieren in Göttingen. 83 zu 75, mhm. München jetzt auf Platz 3 in der Tabelle. Es hat sich so eine kleine Lücke gebildet. Berlin hat zwar 2 Punkte mehr als Bonn, aber das wird, glaube ich, in den Playoffs ein richtig, richtig geiles Rennen um den Titel in der BBL.
Ja, definitiv. Also die BG konnte natürlich jetzt gegen Bayern auch ohne Druck aufspielen, weil davor in der vergangenen Woche schon im ersten Spiel ja tatsächlich das Weiterkommen und damit der Playoff-Platz gesichert werden konnte. Und das war auch wirklich ein Marathon in letzter Zeit. Ich glaube, soweit wie ich es erkannt habe, in 24 Tagen 8 Spiele hatte die BG. Also das war wirklich unfassbar krass. Das war eine unfassbar hohe Intensität für Göttingen und das ist ja generell im Basketball manchmal doch kritikwürdig sogar, was man da den Spielern aussetzt. Aber am Ende, momentan ist man Fünfter und es läuft sehr, sehr gut. Und wir können natürlich jetzt kurz auf die Spiele gucken, denn es geht ja auch noch um die letzten Playoff-Plätze. Zum Beispiel Würzburg, Chemnitz und Rostock stehen alle bei 15 Siegen und kämpfen da um diesen 8. Platz. Und davor Ratio Farm Ulm mit einem Sieg mehr ist auch noch nicht in Stein gemeißelt. Es sind ja noch 2 Spieltage, aber da kann es noch mal richtig hoch hergehen. Weiterhin ganz vorne natürlich Bonn, während Berlin da aber dran bleibt an Bonn. Also auch das wichtig. Berlin schlägt nämlich Ulm mit 91 zu 79, während Bonn weiter die Führung ausbaut, 89 zu 78 gegen Braunschweig. Bayern hat es schon gesagt, gut, um Playoff-Platz geht es da nicht mehr, aber man verliert dann natürlich an Boden gegenüber Bonn und Berlin, denn Bayern ist Dritter, aber mit 25 Siegen, 5 Siege weg von Berlin. Aber gut, Bayern muss sich da weder nach vorne noch nach hinten Sorgen machen. Der dritte Platz wird es am Ende auch sein, ne?
Ja, absolut. Und die Belastung ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Also da könnt ihr uns auch gerne mal eure Meinung schreiben, @onthepitch_pod bei den verschiedenen sozialen Netzwerken. Also wenn wir uns jetzt mal Göttingen angucken, die haben im Januar 4 Spiele gemacht, im Februar haben die 4 Spiele gemacht, im März haben die 2 Spiele gemacht und jetzt halte ich fest, im April haben die 10-mal gespielt. Mhm. Also das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja unfassbare Belastung.
Das war ja da teilweise dann so, dass am Sonntag ein Spiel war und am Montag dann schon zum nächsten angereist wurde. Also das ist ja in Sonntag, der Bundesliga könntest du es dir gar nicht vorstellen. Dienstag. Genau. In der Bundesliga könntest du dir das gar nicht vorstellen, im Fußball, weil da sofort der Aufruhr da wäre. Und das wundert mich eigentlich, dass da nicht mehr Stimmen die Stimme erheben und sagen, so kann das doch langfristig nicht gehen. Also Nachholspiele schön und gut, dass da relativ fix und flexibel Nachholspiele auch angesetzt werden können, was in der Bundesliga nie möglich wäre. Aber trotzdem, also das ist natürlich ganz schwer.
Genau, und zu der Debatte für die Verlegung von Fußball-Bundesligaspielen kommen wir ja gleich beim Thema Leverkusen-Köln nochmal drauf zu sprechen. Da ist ja auch einiges schiefgelaufen in den letzten Tagen, also da kommen wir gleich im Fußballteil nochmal drauf zu sprechen. Wir springen aber nochmal kurz zum Eishockey, denn auch in der NHL gibt es natürlich die Playoffs. Da hat das erfolgreichste Team der Regular Season und das ist, glaube ich, somit die größte Überraschung, die wir da schon berichten können. Die Boston Bruins ist nicht in die nächste Playoff-Runde geschafft. Die sind jetzt sehr, sehr früh ausgeschieden, anders als die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl. Für die sieht es ganz gut aus und bei der deutschen Mannschaft, das vergisst man ja, nächste Woche beginnt schon die Eishockey-WM und Deutschland konnte in einem Testspiel 4 zu 3 gegen Frankreich gewinnen.
Ja, Eishockey-WM macht dann auch immer ein bisschen Spaß. Und da können wir uns natürlich, da können wir natürlich auch nochmal ein bisschen den Frust ablassen, den wir noch durch die Huskies da so ein bisschen mit uns rumtragen. Da muss natürlich dann jetzt mal ein bisschen was Gutes passieren. Aber nein, ich freue mich da tatsächlich sehr drauf, auch weil ich da tatsächlich, und da muss man natürlich in den wenigen Momenten Sport 1 dann auch mal loben, die Übertragung bei Sport 1 sehr gut finde. Natürlich mit Rick Goldmann und mit Basti Schwele, die da wirklich ein hervorragendes Duo sind und ja auch auf ProSieben Max unter anderem mittlerweile die NHL kommentieren und ja, doch ein eingespieltes Team sind. Und ich glaube, das wird auch wieder eine spaßige Runde.
Genau, auch hier vielleicht der Hinweis, Sport 1 hält relativ viele Rechte, also da seid ihr gut versorgt mit Eishockey-WM. Die deutschen Spiele könnt ihr, wenn ihr mögt, auch noch bei Magenta Sport sehen. Und dann geht es los, wie gesagt, kann ich ja trotzdem schon mal sagen, am 12.05. gegen Schweden, am 13.05. Thema Belastung gegen Finnland und am 15.05. gegen die USA. Das wird, glaube ich, eine wilde Hausnummer. Dann geht es weiter in den kommenden Tagen unter anderem mit Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich, die noch in der Gruppe sind. Also da können wir uns auf einen spaßigen Mai freuen, der dann mit der Eishockey-WM auf jeden Fall noch weitergeht. Und für uns geht es weiter mit dem Fußball und da blicken wir gleich unter anderem noch auf den DFB-Pokal, auf die Frauen-Champions League, auf die Premier League, denn da ist der Meister wohl schon sicher, im Gegensatz zur Bundesliga. Oder vielleicht ist es da auch schon sicher. Egal, wir werden drüber sprechen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil. Und ich denke, wir stellen, glaube ich, die allgemeinen News so ein bisschen an den Beginn. Das 1000. Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren wird gegen die Ukraine ausgetragen. Das ist in der letzten Woche klar geworden. Wir sprechen gleich unter anderem, was in der Bundesliga los ist. Bundesliga 1, Bundesliga 2. Toulouse ist das erste Mal französischer Pokalsieger. Das erste Mal, glaube ich, seit 35 Jahren ein so hoher Pokalsieg in Frankreich. PSG war ja nicht dabei. Wir blicken jetzt voraus auf den DFB-Pokal. Aber vorher müssen wir über die Damen-Champions League sprechen, weil Benny heute um 18.45 Uhr das Emirates ausverkauft sein wird im Rückspiel der Champions League Halbfinale gegen VfL Wolfsburg. Hinspiel 2-2. Barca ist schon ins Finale eingezogen. Mal gucken, ob Wolfsburg da vor dieser Kulisse auswärts nachziehen kann.
Ja, das wird ganz schwierig. Aber das ist eben doch so, dass tatsächlich da auswärts der Frauenfußball auch noch einen Schritt weiter ist sogar. Also das sieht man ja an dem Rückhalt auch in der Bevölkerung. Die begeistern sich richtig für ihr Team und für den Frauenfußball. Dementsprechend, tolle Geschichte und natürlich auch für die Wölfinnen natürlich ein Riesen-Highlight, da vor so einer ausverkauften Kulisse zu spielen. Das hat dann ja wirklich auch Champions-League-Charakter.
Ja, absolut. In der Liga sieht es für die Wolfsburgerinnen auch ganz gut aus, wobei auch nicht perfekt, weil man ist eben nur Zweiter, ein Punkt hinter den Bayern, 49, 48, dann die Eintracht, 42, Hoffenheim, 39 Punkte, Duisburg und Potsdam auf den Abstiegsplätzen, aber auch da gibt es mit Meppen und Köln noch so Aspiranten, die da vielleicht doch noch mit unten reinrutschen können. Wir kommen zum nächsten Thema und das ist der internationale Fußball. Ja, Tottenham letzte Woche nach 20 Minuten 5-0 hinten gelegen. An diesem Wochenende 3-0 gegen Liverpool geführt, am Ende 3-3 in der Nachspielzeit und dann macht Liverpool trotzdem noch ein Tor. Diogo Jota am Ende zum 4-3 für Liverpool. Also, Klopp hat sich sehr, sehr rage-mäßig aufgeregt. Mal gucken, was da noch hinterherkommt, vielleicht an der Strafe oder so, aber unfassbar wichtig für Liverpool jetzt diese drei Punkte noch mitzunehmen. Unfassbar krass, was in der Premier League abläuft und die Meisterschaft scheint ja auch entschieden zu sein, ne?
Ja, leider muss man sagen, denn ja, zwischendrin sah es ja wirklich so aus, als könnte Arsenal da vorne ein Wörtchen mitreden, aber Pustekuchen, also natürlich, wird Arsenal nochmal alles versuchen, aber Arsenal hat jetzt schon ein Spiel mehr als City, die ja jetzt an ihnen mit einem Punkt vorbeigezogen sind. Und diese City ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr aufzuhalten. Also Haaland hat jetzt seine 50. Bude in dieser Saison generell gemacht. 34 Tore hat er jetzt schon in der Premier League gemacht. Das heißt, er schießt alle 70 Minuten ein Tor. Da zum Vergleich, der Zweitplatzierte im Torjäger-Ranking ist Harry Kane, der trifft alle 121 Minuten. Also das geht auf das Doppelte zu von dem, was Haaland macht. Also der Mann ist auch nicht von dieser Welt. Also Premier League, da stehen natürlich jetzt auch dennoch einige Topspiele noch an, denn heute Abend spielt Leicester gegen Everton, morgen dann Arsenal gegen Chelsea, wo dann Arsenal nochmal gegen einen Top-Club beweisen kann, dass sie aber da oben durchaus in den nächsten Jahren vielleicht auch um einen Titel mitkämpfen können. Mich freut es generell, dass Arsenal da wieder überhaupt da vorne mit dabei ist. Das ist ja überhaupt erstmal ein großer Schritt. Und für Liverpool und Klopp wichtig, dass man da jetzt doch nochmal so eine kleine Siegesserie raushaut. Da geht's ja auch noch richtig um was. Man ist gerade Fünfter, aber ich würde sagen, es sind auch noch genug Spieltage da, um die Siegesserie aufrechtzuerhalten und vielleicht nochmal Man United von hinten ein bisschen zu schubsen.
Genau, man hat 7 Punkte Rückstand auf Man U und versucht ja im Kampf um die Champions League, das ist ja das, worum es am Ende geht, weil Newcastle eben dazwischen jetzt auf 3 neu dazugekommen ist. Deswegen ist eben, wenn man so will, alles um einen Platz nach unten verschoben für United, Liverpool und Tottenham. Ja, drücken wir auf jeden Fall natürlich aus deutscher Sicht da die Daumen, aber auch für Man U wäre es ja wild, nach dieser Chaos-Saison da überhaupt noch die Champions League zu erreichen. Für Chelsea unterdessen natürlich nichts mehr möglich. Platz 12, West Ham gar nur 15. in der Tabelle. Mhm. Das ist wirklich, wäre bemerkenswert, was da in dieser Saison in der Premier League los ist. Ansonsten international können wir, glaube ich, erstmal so ein bisschen außen vor lassen. Neapel spielt 1-1, Inter geht 3-1 gegen Lazio, gewinnt 3-1 gegen Lazio, Milan 1-1 gegen die AS Rom, Atletico gewinnt, Barca gewinnt, Real gewinnt, also soweit nichts Außergewöhnliches passiert. Deswegen können wir auf den DFB-Pokal schauen, der Herren, und zwar morgen Abend Freiburg gegen Leipzig und am Mittwoch dann Stuttgart gegen Frankfurt, beides im Free-TV, einmal ARD, einmal ZDF und natürlich auch bei Sky zu sehen. Also, können die Bullen das zweite Mal den DFB-Pokal angreifen in Folge oder kommt Frankfurt aus dem Loch raus oder schlägt gar der Abstiegskandidat Stuttgart nochmal zu? Und was machen eigentlich Streichs Freiburger, Benni?
Ja, es ist tatsächlich spannend zu sehen, weil Stuttgart unter Sebastian Hoeneß doch ja wieder so ein wieder zum Fußballspielen gefunden hat.
Ja.
Also das kann man sich durchaus ansehen und auch rein von dem Outcome, was man da jetzt rauszieht, läuft es ja auch jetzt wieder bei Stuttgart ganz gut. Man ist in einer guten Ausgangslage, um da unten den Klassenerhalt zu schaffen. Aber Doppelbelastung, natürlich, die Doppelbelastung kann jetzt schnell wieder auch weg sein. Aber ich finde dennoch spannend zu sehen, wie sich da auch Stuttgart beweisen kann. Ansonsten Frankfurt-Freiburg, da sind für mich die Freiburger gerade vorne. Frankfurt ist formtechnisch gerade nicht auf der Höhe und Freiburg holt seine wichtigen Siege, gerade gegen die Teams, die unter ihnen stehen und sind auch auf Champions-League-Kurs. Also da sieht es sehr gut aus. Trotzdem, man wünscht sich natürlich so ein Finale wie Freiburg gegen Frankfurt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es nach mir geht, sofort. Und da drücken wir natürlich auch geheimnisvoll die Daumen, dass da vielleicht nicht unbedingt die Dosen den zweiten Titel in Folge holen.
Ja.
Mal gucken, was da passiert am morgigen Dienstag und dann am Mittwoch mit dem Pokal-Halbfinale. Ja, wir blicken dann auf die zweite Fußball-Bundesliga. Und Benni, bevor wir da richtig reinstarten, kann ich dir sagen, dass wenn die Bielefelder in die Abstiegsrelegation gegen einen Drittligisten müssen, es wirklich interessant wird, auf wen wir da treffen könnten. Denn der Aufstiegskampf in der dritten Liga, also gerade der Kampf um den Relegationsplatz, ist sehr, sehr offen. Man hat vorne in der Tabelle Elversberg, Freiburg 2, die dürfen ja nicht aufsteigen, dann auf Platz 3 Wiesbaden. Und dann wäre Stand jetzt Dynamo Dresden, Gegner in einem Relegationsspiel. Falls das nicht der Fall ist, gibt es ein Derby gegen Osnabrück oder Saarbrücken würde auch noch gehen. Also das ist wirklich absolut bekloppt, aber darüber reden wir am besten nicht, weil wir schaffen ja den Klassenerhalt und dann blicken wir darauf, was in der zweiten Liga passiert ist. Der 30. Spieltag stand an, Heidenheim gewinnt auswärts gegen Fürth, Paderborn klar 5-1 gegen Abstiegskandidat Braunschweig, Magdeburg besiegt, und das können wir gleich nochmal vielleicht ansprechen, 3-2 den HSV, Kaiserslautern verliert gegen Rostock, Hannover gegen Nürnberg 3-0, gerade für Nürnberg jetzt richtig schade, da geht es gerade ja wirklich nochmal berg runter, Darmstadt gewinnt ungefährdet 3-0 gegen Kiel auswärts und geht der ersten Liga entgegen. Karlsruhe verliert in Düsseldorf 3-2 und Sandhausen, ganz wichtiges Spiel für den Abstieg, 2-1 gegen Regensburg, und St. Pauli gewinnt 2-1 gegen Bielefeld in einem wirklich bemerkenswerten Spiel. Deine Kommentare, Benni?
Ja, erstmal spannend, dass da im Gleichschritt Paderborn, St. Pauli und Düsseldorf nochmal richtig Druck von hinten auf den HSV machen, der ja auch federn lässt wieder. Also gegen Magdeburg, das sind dann halt wirklich Spiele, die du gewinnen musst, die du ganz wichtig holen musst, ganz klar, um endlich diesen Aufstieg zu erreichen. Jetzt hat man ja schon 4 Punkte auf den direkten Aufstiegsplatz auf Rang 2. Und Darmstadt hat mit dem 3-0 übrigens schon sicher gemacht, dass sie mindestens auf Rang 3 am Ende der Saison stehen. Also die Relegation ist bei Darmstadt schon sicher. Die können jetzt weiter ohne Druck aufspielen. Und ich sehe sie, ehrlich gesagt, auch nicht einbrechen. Das heißt, da freut es mich auf jeden Fall sehr. Und ich sag mal so, wir gratulieren jetzt noch nicht, aber es sieht sehr gut aus. Heidenheim macht auch echt einen sehr guten Eindruck und der HSV, da beginnt langsam so die Kritik am Coach, und Das, obwohl er natürlich auch ein bisschen den HSV in Liga 2 gefestigt hat, ne?
Mhm. Tim Walter. Ja, also gerade auch dieser Sieg im Derby hat jetzt, glaube ich, auch vieles so ein bisschen überdeckt. Also 4-3 gegen St. Pauli, das war natürlich auch ein atemberaubendes Spiel. Davor ja klar gegen und Hannover gewonnen, ne? Dann auf dem Betzenberg verloren. Also ist ja nicht so, dass es jetzt seit Wochen super läuft, sondern dass ja dieses wackelige Frühjahr, was man beim HSV ja immer heraufbeschwört, schon irgendwie da ist. Restprogramm, Paderborn, schwierig. Regensburg kämpft um den Abstieg. Fürth kann man gewinnen. Und Sandhausen am letzten Spieltag kämpft ebenso um den Abstieg und wird das auch bis zum letzten Spieltag weiterhin tun. Also sie spielen jetzt nicht gerade gegen Mannschaften, denen es in den letzten Spielen egal sein wird. Und wenn man ganz viel Pech hat, kann es ja wirklich sein. Ich meine, Paderborn, Pauli und Düsseldorf, hast du gesagt, es sind punktgleich, 6 Punkte hinter HSV. Ja, da kann sich einiges tun. Aber mir sorgt dann eher auch der Tabellenkeller für Bauchschmerzen. Durch den Sieg gegen Regensburg, Sandhausen jetzt punktgleich mit Regensburg. Beide 28 Punkte, schlechteres Torverhältnis als Bielefeld auf Platz 16. Relegationsplatz 29 Punkte. Und davor, ja, Rostock hat sich abgesetzt. Braunschweig hat auch gewonnen. Nürnberg rutscht da jetzt so ein bisschen rein. 4 Punkte vor den Bielefeldern auf Platz 13. Das schmeckt mir nicht.
Verständlich, ja. Also zwischendrin hat sich ja doch auch eine positive Tendenz unter dem neuen Trainer doch festgemacht. Aber das schwindet gerade so ein bisschen. Gegen St. Pauli kann man durchaus verlieren, aber das ist ja jetzt auch nur der Gipfel des Eisbergs in Anführungszeichen. Ne? Ich weiß nicht, wie das Spiel jetzt war. Das kannst du vielleicht nochmal in einem Satz zusammenfassen. Aber
schlecht.
Es sieht, okay. Also
gerade St. Pauli wirklich überragend. Das war ein Wunder. Bis zur 70. Minute hätte niemals gedacht, dass Bielefeld überhaupt irgendwie einen Torschuss bekommt. Dann steht es 1-1 und dann kommt es, wie es kommen musste.
Ja, genau. Späte Dusche dann noch. Aber ja, also da unten kann ja natürlich noch alles passieren. Also wenn man sich jetzt wirklich in den Abstiegsstrudel reinfährt, man ist nur einen Punkt vom letzten Platz weg. Oder man fährt jetzt nochmal eine richtige Runde in 4 Spielen und gibt nochmal alles. Wie ist denn das Anprogramm?
Fürth kann man machen, Mittelfeld, Kaiserslautern auf dem Betzenberg ist natürlich abnormal schwer, da hat ja auch der HSV verloren. Dann Derby zu Hause gegen Paderborn am vorletzten Spieltag und Magdeburg spielt auch ganz gut auf. Die haben ja gegen HSV gewonnen, also schwierig.
Was denkst du? 6 Punkte müsst ihr holen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Dann und
ich sehe
hart.
Ehrlich, ja. Und die anderen haben auch ein Restprogramm, die können alle noch Punkte holen. Also im Prinzip muss man es einfach in der ersten Halbzeit auf den Platz bringen. Und ich weiß nicht, es ist, wirkt wie Zauberei und niemand hat einen Zauberstab dabei. Es ist einfach, ich weiß nicht.
ein wunderbarer Vergleich, muss ich sagen. Ich muss sagen, wir teilen uns ja in gewisser Weise dasselbe Schicksal, weil wir beide ein hartes Endprogramm haben.
So, und deswegen müsst ihr das übrigens auch ertragen. Das kann uns, das ist uns jetzt
richtig
egal, weil Schalke und Bielefeld, die Kombination kriegt ihr nicht ganz so häufig.
Ist in der Sache vereint, wie man so schön sagt. Und ich würde sagen, damit können wir auch in die erste Liga gehen, oder?
Richtig. Und da regen wir uns natürlich, um den Übergang von Liga 2 und Liga 1 zu schaffen, über eine Sache nicht auf. Über Leverkusen, Köln sprechen wir gleich, sondern feiern erstmal, dass Lars Stindl zurück zum KSC geht. Also. Denn das ist ja unter der Woche auch klar gewesen, er wird Gladbach am Saisonende verlassen und kehrt zurück in Liga 2. Wird das auch machen, weil Karlsruhe steht auf Platz 10 in der zweiten Liga. Das ist auf jeden Fall eine wirklich spektakuläre Nachricht. Und dann steigen wir vielleicht ein, bevor wir dieses Schiri-Trauma bitte nicht ganz so breit treten. Wie kann man, wenn der Spielplan schon feststeht und klar ist, dass eine Mannschaft womöglich sogar alleine die deutsche Fahne im Europapokal hochhält, dann in der Woche vor dem Spiel erst die Verlegung klar machen. Ist natürlich wirklich ärgerlich jetzt. Leverkusen gegen Köln war für Sonntag geplant, wird jetzt am Freitag stattfinden. Konferenz bei The Zone am Freitag. Ausrufezeichen. Das ist einfach viel zu kurzfristig. Also organisatorisch wirklich wild. Das hätte einmal früher einfallen können.
Ja, und für Leverkusen geht es ja generell um was, ne? Also nicht nur international, sondern auch in der Liga ist der internationale Platz eben noch nicht gefestigt. Man steht da mit 48 Punkten nach 30 Spielen. Das ist auch für Leverkusen unterdurchschnittlich, auch wenn es unter Xabi Alonso durchaus gut läuft jetzt wieder. Und da kann man natürlich so kurzfristige Veränderungen im Terminplan oder dann noch so enge Verlegungen eigentlich nicht so richtig vertragen. Und es kann am Ende auch nochmal so ein Faktor sein, der damit reinspielt. Aber wir sind gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, genau. Dann kommen wir zu den Ergebnissen des Wochenendes. Leipzig gewinnt zu Hause 1-0 im El Plastico gegen Hoffenheim. Union und Leverkusen beide mit einem wichtigen Punkt für Europa 0-0 am Ende. Wirklich unspektakulär. Köln verliert zu Hause gegen Freiburg. Ganz wichtig. Deswegen jetzt punktgleich mit Union die Freiburger. Frankfurt nur 1-1 gegen Augsburg. Ich möchte mich jetzt nicht wieder über Augsburg aufregen, aber dass Frankfurt wirklich hier nochmal so unter die Räder kommt und mutmaßlich vielleicht Europa verpasst. Fatal, meiner Meinung nach. Stuttgart gewinnt 2-1 gegen Gladbach, Bayern 2-0 gegen Hertha, das wäre dementsprechend auch erwartungsgemäß eigentlich. Wolfsburg 3-0 gegen Mainz und die beiden Mannschaften sind jetzt nämlich 7. und 8. in der Tabelle vor Frankfurt. Ja, und dann haben wir noch zwei Spiele übrig, die beiden Clubs aus dem Revier, oder besser gesagt drei Clubs aus dem Revier.
Ja, ganz genau, also ich sag mal so, unten wird's richtig eng für die Hertha. Das vielleicht schon mal, bevor wir auf die Clubs aus dem Revier gucken. Die Hertha kämpft gut gegen Bayern, hält lange mit und dann war es am Ende, also es war ja wirklich eine gute Defensivleistung bis zum Ende.
Absolut.
Und dann gab es eben diesen Doppelschlag von den Bayern noch, Gnabry war das und ich glaube Coman. Das macht auch den Unterschied zwischen Bayern und Dortmund aus, dass man so dreckige Spiele am Ende auch für sich entscheidet. Während Dortmund eben das 1-1 gegen Bochum verkraften muss. Natürlich, okay, umstrittener, nicht gegebener Elfmeter, der auf jeden Fall einer war. Da gehe ich auch mit den Diskussionen mit. Aber das darf ja nicht der Grund sein, worauf man sich ausruht. Also das Spiel hätte man so oder so regulär gewinnen müssen gegen Bochum, wenn du Meister werden willst. Vor allem, wenn du von vorne arbeiten kannst, wenn du schon Erster bist und jetzt eigentlich von vorne das Spiel gestalten kannst, in Anführungszeichen. Solche Siege musst du holen. Am Ende ist jetzt Bayern wieder Tabellenführer. Hertha sitzt ganz tief im Abstiegsstrudel, 5 Punkte auf Rang 17. Also die müssen jetzt in 4 Spielen eigentlich 3 Siege holen, um da den Klassenerhalt zu sichern oder überhaupt in Richtung Relegation zu schielen. Und dann gibt's eben noch Schalke, die in der 3. Minute der Nachspielzeit das Spiel gegen den Mitaufsteiger Bremen noch für sich entscheiden und einen großen Big Point landen, weil wenn das Spiel verloren gegangen wäre, dann wäre Bochum auch schon weit weg gewesen. Dann wäre Bochum 5 Punkte weg gewesen, glaube ich. Oder 4, glaube ich. Und das ist dann auf 4 Spiele auch schon einiges. Und da hätte man dann mit dem Endprogramm, was wir schon oft angesprochen haben, es auch nicht leicht gehabt.
Ja, jetzt mal Real Talk. Also immer wenn Wolf Fuß auf Schalke sitzt, ist ja die Hölle los, ne? Also wie geil war das bitte schon wieder, das jetzt in der letzten Minute da dann so noch rumzureißen? Ja, ich habe gerade so ein bisschen auf das Restprogramm von Hertha geguckt. Die blicken jetzt am Sonntag erstmal auf Stuttgart. Da gibt's dann nochmal Kampf um Abstieg. Das ist natürlich somit das Entscheidende. Danach Köln, Bochum und am letzten Spieltag Wolfsburg. Auswärts für die Hertha. Wolfsburg könnte ja auch noch um Europa mitkämpfen, also wird das für die Hertha wirklich keine einfache Sache. Schalke, Restprogramm ist schwer, deswegen gerade umso wichtiger, dass man da jetzt gegen Werder Bremen die Punkte holt, die sich auch im Niemandsland der Tabelle wiederfinden, deswegen tut denen das, glaube ich, auch nicht allzu weh. Aber, also, unfassbar. Also oben und unten, du weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass spannend und das Schlimme dabei ist ja, dass die Mannschaften, die wir da gerne dabei sehen, in diesen Kämpfen da gar nicht mit drinstecken, sowohl oben als auch unten. Ne? Also wir haben Frankfurt auf der 9 und was so unten angeht, Augsburg und Hoffenheim auf 13 und 14. Es ist ja schon spannend, aber leider halt nicht mit den Mannschaften, die man das erwartet, Benny.
Ja, aber Hoffenheim ist ja noch voll drin unten.
Und also, Augsburg eigentlich auch, stimmt. Ja.
Also gerade Hoffenheim ist 2 Punkte von Schalke als 17. weg. Also auch stimmt. Die sind noch nicht auf dem rettenden Ufer, auch wenn man zwischendrin gedacht hatte, als sie Schalke geschlagen haben und so ein bisschen da raus sich gekämpft hatten. Die sind noch nicht raus. Und was man jetzt vielleicht auch zugute halten muss, Frankfurt strauchelt. Für Schalke geht es jetzt als nächstes gegen Mainz. Und Frankfurt kommt, wie gesagt, noch. Und dann halt Leipzig und Bayern, okay. Aber wenn du Mainz schlägst, und ich würde sagen, gegen Frankfurt ist auch durchaus mindestens ein Punkt drin.
Ja, weil zu Hause auch, ja.
Ich gehe mal davon aus, mindestens 4 Punkte braucht Schalke für den 16. Platz.
Oder? Ja, das könnte gut sein, auf jeden Fall. Ich überlege gerade Frankfurt. Auch das ist natürlich monsterhammer schwer, ne? Also Hoffenheim muss punkten. Das ist das Spiel am Wochenende für die Frankfurter und ist jetzt blöd, dass wir Restprogramm besprechen, aber mein Gott, wir haben Zeit und wenn ihr nicht mögt,
dann... Es sind 4 Spiele und jetzt geht's ja
darf man das mal Wurst machen. So, dann ist Derby, Eintracht gegen Mainz. Das ist natürlich auch wild, die Mainz haben ja ordentlich Rückenwind. Dann, wie gesagt, auf Schalke und am letzten Spieltag geht's Eintracht gegen Freiburg und Freiburg kann ja wirklich auch Champions League klar machen. Also, ich weiß nicht, also die müssen ja sowas von Schwung jetzt aus diesem Stuttgart-Spiel im Pokal mit rausnehmen. Die Eintracht macht noch ein bisschen Bauchschmerzen im Moment.
Ja, und deswegen habe ich auch gesagt, dass man auf Stuttgart durchaus Acht nehmen muss.
Also, ja, voll.
Das kann auch definitiv mit dem Trend, ich meine, Stuttgart läuft ganz gut unter dem neuen Trainer, Frankfurt verliert gerade ordentlich an Boden und fällt gerade so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit in der Tabelle. Das kann sein. Und wenn man da dann noch das ausverzeichnen muss, dann kann das ganz, ganz hart werden. Und dann kann die Saison auch noch mal in einem richtigen Desaster enden. Wir hoffen es natürlich nicht. Und also ich glaube, es ist wirklich auch ohne Frage so, dass diese Saison in der Bundesliga wirklich die beste Saison seit langem ist, oder?
Ja, kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Also könnt ihr uns auch gerne schreiben, was ihr glaubt, wer sich welchen internationalen Platz holt, wer absteigt, auch gerne Liga 2, Liga 3, so ein bisschen mal gucken, wer sich da noch mit beschäftigen möchte. Freuen wir uns, wie gesagt, über eure Nachrichten auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, wo auch immer ihr unsere Reels und Shorts überall findet. Da wird es natürlich auch unter der Woche wieder fleißig Futter geben. Und dann danke ich dir, Benni, für heute und ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß mit unter anderem ganz viel Radsport und Formel 1 am Wochenende. Da muss man sich ja erstmal wieder dran gewöhnen, dass da jetzt die richtigen Highlights anstehen. Und ansonsten, Fußball bleibt spannend, Eishockey steht vor der Tür. Also was will man mehr? Wir haben nicht mehr ganz so viele Rubriken, aber es ist ja nicht so, dass der Sport plötzlich aufhört.
Genau, und dann kommt hier die Leichtathletik, Rubrik, die dann nochmal ein bisschen größer wird und
ja.
kommt hier die Basketball-WM und so weiter. Also ihr bleibt hier auf jeden Fall auf dem Laufenden und wir freuen uns, euch dann natürlich nächste Woche wieder zu hören. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.